im Nachhinein aufgenommener Vorspruch. Ich muss mich für die Tonqualität des nun folgenden Podcasts entschuldigen. Aus irgendeinem mir nicht verständlichen Grund ist da ein dauerndes Knacken drauf. Ich weiß nicht warum und ich hoffe, dass Sie sich trotzdem halbwegs anhören können, ohne völlig genervt zu sein. Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Heute der letzte der Heute möchte ich auf die letzte der drei großen klassisch-analytischen Beziehungsstrukturen, die aufgrund von frühkindlichen Störungen entstehen können, eingehen. Die ödipale Störung, die phallische Beziehung. Die erste war die narzisstische Beziehungsstruktur, die zweite die anale Beziehungsstruktur und heute eben die übersexualisierte, übermännlich, überweiblich, übererotisierte, übersexualisierte ödipale Beziehungsstruktur. Ganz kurz nochmal, was ist denn überhaupt eine ödipale Phase? Das ist mit 5, 6 Jahren, wenn der kleine Bub sagt, wenn ich erwachsen bin, dann heirate ich die Mama. Das kleine Mädchen, das mit 5, 6 Jahren sagt, wenn ich groß bin, heirate ich den Papa. Normalerweise eine wunderbare Geschichte. Das Kind erfährt sich zum ersten Mal als ein sexuelles Lebewesen. Und nun entdeckt es dann ganz einfach der kleine Bub, hey, der Papa ist ja viel stärker, na, da kann ich nicht die Mama heiraten. Das Ganze wird dadurch gelöst, dass er dann der kleine Freund, der kleine Mitarbeiter, vor allen Dingen bei Männern sehr leicht mitlösbar über die Mitarbeit des großen, starken Papas ist und sich jetzt in seiner Männlichkeit, in seiner entwickelnden, blühenden Männlichkeit dann ab der Pubertät einfach am Kriterium, an den Arten, an der Lebensart des Vaters orientiert. Detto, natürlich verkehrt herum, beim Mädel, die dann sagt, hey, ich kann den Papa nicht heiraten, meine Mama ist ja viel, viel, viel erotischer, viel stärker, da komme ich nie in das Bett eine. Das heißt, ich orientiere mich jetzt an der Mama und werde auch mal eine große Frau werden. Ganz was Tolles. Nun, in dieser Phase spüren die Kinder natürlich auch ganz extrem die sexuelle Unsicherheit, falls sie vorhanden sein sollte. Der Eltern, sie spüren ganz massiv, wenn es hier in Wirklichkeit in der elterlichen Beziehung zu großen, großen sexuellen Problemen, Spannungen, Missverständnissen, sexuellen Unglück, möchte ich das jetzt mal nennen, im Rahmen der elterlichen Beziehung gibt. Das zweite ist natürlich, das wäre dann natürlich der schwerste Fall, wenn es in dieser Phase, wo das Kind in einer sehr, sehr, sehr unkontrollierten Weise eine Art kindliche Sexualität lebt, zu einem sexuellen Übergriff kommt durch Erwachsene, die selbst wiederum einen sexuellen Übergriff wohl erlebt haben, selbst sexuell unabgeklärt sind. Man sollte hier wirklich, man kann gar nicht vorsichtig genug sein in Bezug auf ein Kind, sagen wir das so, man sollte niemals irgendwie sagen, na, du bist aber ein fesches Mädel, ha. Die würde ich gerne mal heiraten, wenn du groß bist. Das ist bereits ein sexueller Übergriff für ein 5- bis 6-jähriges Mädchen, da hier etwas mitschwingt, was für das Kind absolut unverständlich und nur erschreckend ist. Sigmund Freud hat seine Psychoanalyse entwickelt an sexuellen Störungen, und zwar an Hysterikern. Die Zeit um 1900, das viktorianische Zeitalter, das ein absolutes, totales öffentliches Sexualverbot hatte, dass Sexualität prinzipiell verdammt hat, als gefährlich, schlecht, teuflisch, dass der Ansicht war, dass Sexualität sogar zu körperlichen Schäden führen kann, gerade natürlich die Masturbation, hat eine unglaubliche Anzahl an Hysterikern produziert. Nun sei mal definiert, was ein Hysteriker überhaupt ist. Ein Hysteriker ist eine Person, die eine sehr unglückliche Kindheit hatte, die aus dieser sehr unglücklichen Kindheit heraus sexuelle Schieflage mitgenommen hat. Diese ist so schwer, dass nun körperliche Schädigungen eintreten, die aber körperlich nicht nachweisbar sind. Sprich, um es ganz einfach zu machen, ganz eine der berühmten, von Freud sehr, sehr schön geschilderten ersten Fälle, war eine junge Dame, die gelähmt war. Und zwar war die deswegen gelähmt aus einem ganz einfachen Grund. Eine sehr reiche Wiener Familie. Und hier war es üblich, dass die jungen Mädeln halt dann mit 18, 19 sind sie Debütanten gewesen auf den Bällen. Das können Sie noch auch aus Deutschland immer sehen bei der Eröffnung des Wiener Opernballs, des Jungherren-Jungdamen-Komitee. Der Sinn dieser ganzen Geschichte ist, hier wird jemand der Gesellschaft vorgestellt und die jungen Damen, jungen Herren, die hier eintanzen, gelten ab dem Moment als heiratsfähig. Nun, die junge Dame hat sich auf den ersten Ball, auf ihr Dövidantinnen-Dasein vorbereitet und plötzlich wird sie gelähmt. Es war relativ schnell klar, dass die gute Frau überhaupt nicht gelähmt war, aber sie konnte nun subjektiv wirklich nicht mehr gehen. Sprich, es hatte sich in ihrer Kindheit ein solcher Knödel gebildet, dass sie nicht imstande war, das Haus des Vaters zu verlassen und Ausschau zu halten nach einem anderen Mann. Sie war an den Vater so stark gebunden, es kam hier zu keinen immer gearteten Übergriffen nebenbei bemerkt, sondern das war einfach in der damaligen Zeit so, in einer sehr eigenartigen Vermengung mit der Identität der Mutter auch. Sie konnte nicht hinausgehen. Gleiches gab es also da in 100.000 Varianten, zum Beispiel die hysterische Blindheit, ein junger Mann sieht zufällig ein entblößtes Frauenbein und erblindet danach. Wobei man auch damals natürlich schon medizinisch feststellen konnte, dass die Augen funktionieren, er sieht sehr wohl, aber er ist geblendet. Diese schweren Formen sind Gott sei Dank ausgestorben. Was in der Zeit Freuds eine Massenerkrankung war, hat sich heute erledigt. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige, dafür sehr, sehr viel schwerere Fälle, denn diese klassische Hysterie, die also ein körperliches Erscheinungsbild hat, das aber körperlich Gott sei Dank gar nicht gegeben ist, das hat aufgehört. Dafür haben die psychosomatischen Störungen, die auf ödipalen Störungen, also sexuellen Störungen, basieren, unglaublich zugenommen. Die schwerste Form, die es davon gibt, ist die Magersucht. Sinn der Magersucht besteht ja darin, dass die Frau versucht, die Menstruation zum Stehen zu bringen. Das gelingt auch, alle Magersüchtigen beschreiben, den Moment, an dem die Menstruation aussetzt, als ein unglaubliches Glücksgefühl. Sie können wieder kleine Mädchen sein, das heißt, sie gehen vor den Moment der Störung in ihrer Lebensgeschichte zurück. Das Problem der Magersucht besteht dann darin, dass das die Phase 1 ist. Die Phase 2 besteht darin, dass dieses nun subjektiv kleine Mädchen unglaublich unzufrieden ist damit, dass sie plötzlich so ein breites Becken hat. Das ist also das gebärfähige Becken der erwachsenen Frau. Das ist unerträglich für sie. Sie definiert dies nicht als breites Becken, sondern als irrsinnig viel Fett auf den Hüften und versucht, dieses Fett wegzuhungern, bis sie wieder zu der kindlichen Gestalt zurückkehrt. Sagt immer noch, ich habe irrsinnig viel Fett auf den Hüften. Alle Magersüchtigen, wenn man sie fragt, ja, wo sind sie, Fett, schlagen immer auf die Hüfte. In dem Fall höchstwahrscheinlich schon noch auf den herausstehenden Hüftknochen. Ich darf jetzt mal was ganz Realistisches dazu sagen. Ich bin seit jetzt bald 19 Jahren Pfarrer und ich habe in 19 Jahren so ziemlich alles gesehen im psychotherapeutisch-psychosomatischen, psychopathologischen Bereich, aber noch keine einzige Magersüchtige. Gott sei Dank ist die Magersucht also eine sehr seltene Erkrankung. Es ist ein vollkommenes Missverständnis, es wird jeder, der ein bisschen eine Essstörung hat, und das ist jetzt etwas natürlich durchaus Vorkommendes, gleich einmal unter magersüchtig eingehandelt. Nein, Magersucht ist eine unglaublich schwere, lebensgefährdende Erkrankung mit einer unglaublich hohen Mortalität, die aber Gott sei Dank sehr selten ist. Sie sehen also, die Anzahl der schweren hysterischen Störungen ist zurückgekehrt, die Anzahl der schweren hysterischen Störungen hat sehr, sehr, sehr stark abgenommen. Wir sehen ganz leichte hysterische Störungen natürlich noch immer verbreitet. Ganz beliebt ist es heutzutage bei Frauen, die dann plötzlich erklären, sie würden dieses oder jenes nicht mehr essen, weil da werden sie vergiftet. Nicht jetzt im Sinne des Menschen, der Verfolgungswahn hat, sondern da dringen irgendwelche Umweltgifte in mich ein. Dann diese überhaupt medizinisch nicht nachweisbare große Anzahl von Allergien, wo jemand sagt, na, wenn ich das isst, dann geht's mir sofort so schlecht. Hier ist also das Bild des in den Körper eindringenden bei der Frau ganz, ganz stark. Das ist also schlussendlich der normale Geschlechtsverkehr uninteressant, unmöglich und wird jetzt symbolisch aufgelöst in, was weiß ich, Handystrahlen und ja, WLANs, die vergiften sie, die dringen in den Körper ein. Bei Männern ist es zunächst einmal unauffälliger. Hier ist aber heutzutage auch noch sehr, sehr, sehr beliebt die Prostataneurose. Sprich, das ist jener Mann, der, wenn er mal ein bisschen ein Zwicken in der Prostata spürt, sofort natürlich zur riesigen Prostataerkrankung hochgeht, der eine Prostatitis nach der anderen hat, wobei klar ist, dass die Prostatitis im Allgemeinen, wenn sie nicht zufällig einmal wirklich bakteriell ausgelöst ist, ja darauf zurückgeht, dass die ganzen Safteln, die sich der Hormonelle und was weiß ich, was sich da alles umtreibt in der Prostata, nicht rausgeht. Das heißt, das ist verstopft. Der Mann kann es nicht abgehen lassen. Nun, wir sehen natürlich, jetzt habe ich bis jetzt den sogenannten regressiven Bart beschrieben, das ist also die sexuell farblose Frau, die herumhysterisiert, die unter Umständen also jede Woche zu einem anderen Frauenarzt geht und sagt, ja, mein Gott, ich habe da einen Knoten in der Brust und so weiter und so fort, sich dort ihre sexuellen Erlebnisse holt, das gibt es durchaus, für denen jeder Frauenarzt bestätigen oder auch mit viel Mitleid zu diesen Frauen bestätigen können. Auf der anderen Seite natürlich beim Urologen die ganzen Männer, die dann mit ihrer Prostatitis herumrennen. Nun, auf der anderen Seite haben wir natürlich jene, die es in die andere Richtung überziehen, die sind genauso gestört. Das ist also der Mann, der Macho. Den erkennen Sie gleich einmal an der körperlichen Darstellung. Das sind jene Leute, die so absolut überaufrecht gehen, so ganz gerader Rücken, wie wenn man einen Stock geschluckt hätte. Das ist also der wandelnde Phallus in der Welt, der so herumläuft und der irrsinnig macho ist, nicht? Der das glaubt zumindest. Er hält sich selbst für den größten Liebhaber aller Zeiten. Wobei seine Liebhaberei eben auf das rein körperliche, ich bumse dich gut, beschränkt ist. Diese Figuren gibt es bei uns heutzutage relativ wenige. Das ist meistens eine Art Durchgangsphase bei jungen Männern, wo die plötzlich also ihr Phallus entdecken und dann also phallisch daherkommen. In unserer Gesellschaft deswegen heutzutage negiert, weil der phallische Mann einer ist, der unglaublich viele Rangordnungskämpfe die ganze Zeit lebt. Wir brauchen das als Männer nicht, da wir unserer ganzen Berufswelt eh pausenlos Rangordnungskämpfe haben. Also ein Mann mit einem ordentlichen Beruf hat es nicht notwendig, das Phallische an der Frau auszuleben, sondern das leben wir Männer sehr gern in den Rangordnungskämpfen untereinander aus. Hier gibt's aber natürlich für die phallisch geprägte, ödipal gestörte Frau noch immer die Möglichkeit, sich einen richtigen Macho heutzutage aus irgendeinem der südlichen Länder zu importieren, vorzugsweise einen Araber. Und da kann man dann auch das restliche Leben mit allen ebenfalls falsch gestörten Freundinnen drüber reden, wie furchtbar das war und so weiter und so fort. Ich kenne also solche Situationen, ist absolut köstlich, wiederholt sich immer wieder und ja. Das steht also jeder Frau heutzutage frei. Detto kann natürlich auch der phallische Mann sich irgendeine junge Dame aus Thailand importieren. Das aus dem einfachen Grunde, sowohl, also alles, was im Bereich des Entwicklungslandes liegt, dort sind die alten Fruchtbarkeitsreligionen noch viel, 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 viel intensiver. Also wenn Sie nach Thailand hineinschauen, sehen Sie wirklich viele Fruchtbarkeitstempel heutzutage noch mit großen, also 3, 4, 5 Meter großen Holzphallussen herumstehen. Das sind phallische Gesellschaften. Also ein Phalliker wird mit einer Dame aus einer solchen Prägung sicherlich noch halbwegs glücklich werden. Würde er werden, wenn es noch funktionieren würde, funktioniert natürlich nicht mehr, denn zuerst tritt der Mann natürlich auf, als der Mann kommt, ich bumse euch alle nieder und ihr werdet glücklich sein, ihr werdet mich niemals vergessen. Die Frau, die phallische Frau läuft in der Gegend herum, nicht, das ist jetzt für die Frauen, das ist jetzt für die Zuhörerinnen natürlich absolut bekannt. Man sieht sie ja auch noch hier und da. Das ist dieses Super Sex irgendwas, diese Frau, die dann aus den Augen herausspringt. Ich werde dich sowas von niederbumsen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Verzeihen Sie, dass ich solch primitive Ausdrücke verwende. Es geht nicht anders. Es ist einfach ein sexuelles Thema und dementsprechend muss natürlich auch die Sprache sein, sonst kann ich es nicht transportieren. Wie bei allen diesen Dingen kommt es natürlich zum Rückschwung. Die Paarbeziehung ist immer dann die super sexy Frau und der Softie oder der Macho und die graue Maus. Die werden zuerst mit dem großen Versprechen der sexuellen Erweckung kommen die zusammen. Nach einer gewissen Zeit sagt natürlich dann der Progressive, der Macho zur grauen Maus, du bist sexuell so uninteressant, du hast mich kastriert aufgrund deiner sexuellen Unfähigkeit. Die Super-Sex-Frau sagt, du lässt mich nicht meine Sexualität leben, weil du es mir nicht fünfmal am Tag besorgst. Die graue Maus sagt, du hast ja nur sexuelles Interesse an mir. Der nicht phallische Mann macht es ganz, ganz einfach. Der Softie macht es ganz einfach. Er wird schlicht und ergreifend impotent und entzieht sich somit der Sexgöttin. Solche Sachen gibt es bei uns relativ wenige heutzutage. Klar ist natürlich das Lösungsmodell. Das Lösungsmodell besteht darin, dass in phallischen Beziehungen die Leute entdecken müssen, dass man eigentlich auch miteinander reden kann, dass Liebesbeziehungen sehr, sehr, sehr viel mehr beinhalten als die Sexualität. Das ist sehr in unserer ganzen Gesellschaft drinnen, deswegen eben bei uns nur noch sehr, sehr, sehr wenig verbreitet, wenn wirklich auftreten, dann eben auch öfter kombiniert mit diesen ganzen allergischen, chronischen Erkrankungen, die unklare Hintergründe haben, die dauernd immer wieder kommen, die irgendwo an den Geschlechtsorganen sind und meistens dann ja auch durch den Facharzt nicht wirklich feststellbar sind. Da ist zwar was, aber das passt gar nicht dazu, dass der Mensch so viel Schmerzen hat. Normalerweise heute steht die Gesellschaft dagegen, und das hat einen guten Grund, denn die phallisch geprägt progressiven Personen sind immer gefährliche Leute, sie sind auch hochaggressiv, es sind jene Männer, die sich dann gegenseitig schlagen, das heißt, es ist der kriegerische Mann. Genauso die Frau, die phallisch geprägt ist, die kriegerische Frau. Deswegen werden solche Typen heute, zumindest in jenen Kulturen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, mit all seinen grauenvollen Auswirkungen, heutzutage sozusagen gesellschaftlich sowieso absorbiert. Ja, meine Lieben, damit glaube ich, habe ich genug gesagt zum Thema der ödipalen Paarbeziehung und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich.